Ich lese aus dem Galaterbrief, Verse 1 bis 10. Paulus, ein Apostel, nicht von Menschen, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott, den Vater, der ihn auferweckt hat von den Toten. Und alle Brüder, die bei mir sind, an die Gemeinden von Galatien. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden dahingegeben hat, dass er uns errette von dieser gegenwärtigen bösen Welt nach dem Willen Gottes, unseres Vaters. Dem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Mich wundert, dass ihr euch so bald abwenden lasst von dem, der euch berufen hat in die Gnade Christi, zu einem anderen Evangelium, obwohl es doch kein anderes gibt. Nur, dass einige da sind, die euch verwirren und wollen das Evangelium Christi verkehren. Aber auch, wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch ein Evangelium predigen würden, das anders ist, als wir es euch gepredigt haben, der sei verflucht. Wie wir eben gesagt haben, so sage ich abermals, wenn jemand euch ein Evangelium predigt, anders, als ihr es empfangen habt, der sei verflucht. Predige ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe? Oder suche ich Menschen gefällig zu sein? Wenn ich noch Menschen gefällig wäre, so wäre ich Christi Knecht nicht. Wir beten. Herr Jesus Christus, wir wollen dir danken, Herr, für diesen Abend, dass wir hier zusammenkommen dürfen, dass du uns zusagst, dass du mitten unter uns bist. Herr, wir danken dir für all die Arbeit, die Menschen für dich tun. Wir danken dir für Iris und ihr Team und den Segen, den du durch die Durlacher Tafel in viele Menschen in ihr Leben hineinbringst. Wir wollen dir danken für die Gemeinschaft, die wir hier haben dürfen und die Gemeinschaft, die du weltweit unter Christen schenkst. Und wir danken dir ganz besonders, dass wir diesen Ort hier haben, dein Wort hören dürfen und vor dich kommen dürfen, Herr. Herr Jesus, wir bitten dich für diesen Abend, für all die Menschen, die hier sind, dass du mit deinem Heiligen Geist unter uns bist und dass du Andreas bevollmächtigst durch deinen Heiligen Geist, Herr, dein Wort zu verkünden. Lass es prophetisch in unser Leben hineinkommen. Wir bitten dich für all die, die nicht hier sein können, für die Kranken, für die, die in Not sind. Wir bitten dich auch für dein Volk in Israel und ganz besonders für deine Gemeinde. Herr, sei du jetzt gegenwärtig mit deinem Heiligen Geist. Amen.
Wir wollen miteinander und nächsten Bibelstunden uns Zeit nehmen, den Galaterbrief zu lesen. Und klar, wenn man am Anfang eines solchen Briefes steht, da muss man zumindest ein paar Sätze Zeit verwenden, nicht viel, aber so ein paar Sätze Zeit verwenden, um zu gucken, was haben wir denn da eigentlich für einen Text, was haben wir da für einen Brief vor uns. Ganz, ganz kurz, nur so für unser bibelkundliches Vorverstehen, die Einleitungsfragen zum Galaterbrief. Der Galaterbrief, von dem ich denke, dass ganz, ganz viele ihn gut bis sehr gut kennen, diese 6 Kapitel des Apostels Paulus. Der Galaterbrief ist ja ein Brief des Apostels Paulus, von dem er sagt, wie eigenhändig er ihn eben auch nochmal beschrieben und unterschrieben hat. In Kapitel 6, Vers 11 drückt er es ja aus: Seht doch, mit wie großen Buchstaben ich euch schreibe mit eigener Hand. Beim Galaterbrief haben wir auch den ganz großen Vorteil, dass er auch innerhalb der theologischen Wissenschaft unbestritten dem Apostel Paulus gehört. Das ist ja nicht immer wichtig, aber zumindest gut zu wissen an dieser Stelle. Nicht alle Briefe des Apostels Paulus genießen ja dieses Vorrecht, dass sie unbestritten so gesehen werden. Schwierig ist also nicht der Absender beim Galaterbrief, sondern schwierig scheint auf der anderen Seite der Adressat des Galaterbriefes zu sein. Natürlich steht da drüber an die Galater und wir haben ungefähr ein Gefühl, wo die da sein könnten. Irgendwo da so im kleinasiatischen Raum werden die sich ja irgendwo da befinden. Aber dahinter, hinter dieser Bezeichnung Galaterbrief, kommt ein ganz großes Problem auf uns zu, das wir relativ kurz zusammenfassen können. Dass man nämlich nicht ganz sicher ist, ob mit dem Wort Galater und die Gemeinden in diesem galatischen Gebiet, ob damit eine Landschaft gemeint ist oder ob damit eine Provinz, die römische Provinz Galatien gemeint ist. Je nachdem, ob das eine oder das andere ist, landet man nämlich in einem gewissen Problem, diesen Brief zuzuordnen. Wenn es nämlich die Landschaft wäre, dann wäre es mehr ein Gebiet im Norden. Und dann würde dieser Brief uns eine Spannung bringen. Wann war denn der Apostel Paulus dort im Norden, um entsprechend die Gemeinden zu gründen? Und dann kommt dieser ganze Brief in eine innere Spannung zum Ablauf in der Apostelgeschichte. Wenn es aber nicht diese Landschaftshypothese in Nordgalatien war, sondern wenn es die Provinz war, nämlich im Süden war, da wo er auf der ersten Missionsreise war, dann eben schreibt er diesen Brief relativ früh nach der ersten Missionsreise an diese Gemeinden im Süden, kleinasiatischen Raum, Gemeinden, die erreicht worden sind während der ersten Missionsreise. Lystra, Derbe, so diese Abteilung. Sie können auch mal nachlesen, wie es dort in der Apostelgeschichte ab Kapitel 13 beschrieben wird. Dann geraten wir auch nicht in eine Spannung, auch nicht in eine Schwierigkeit zum Ablauf der Apostelgeschichte. Dann passt das zusammen und von daher gehen wir dann nüchtern die meisten davon aus, dass es sich um diese südgalatischen Gemeinden handeln, die Gemeinden, die der Apostel Paulus während der ersten Missionsreise besucht und gegründet hat. Und an diese Gemeinden richtet er nun diesen Brief. Das bedeutet allerdings gleichzeitig, und das ist natürlich sehr, sehr wichtig für uns, dass dieser Brief ein sehr, sehr früher Brief des Apostels Paulus ist. Einer der ersten Briefe des Apostels Paulus, den wir da haben, an die er also hier geschrieben hat und den wir nun im Neuen Testament hier vor uns haben. Das ist das eine, was schon mal wichtig ist. Und sehr schnell entdeckt man nun gleich bei der Einleitung hier, dass diese christlichen Gemeinden in Galatien, die wir nun hier im Süden eben im kleinasiatischen Raum da antreffen, dass diese Gemeinden offensichtlich eine ganz schwierige Situation mit ihrer jungen Gemeinde hineingeraten waren. Diese Gemeinden waren, wie die meisten Gemeinden der damaligen Zeit, ja anteilig aus Juden und aus Heidenchristen. Die Prozentzahl mag unterschiedlich gewesen sein, aber ganz offensichtlich waren in diese Gemeinden Gesetzeslehrer hineinmarschiert, die innerhalb der Gemeinde für eine gewisse Verwirrung gesorgt haben. Eine Verwirrung zum einen über die Beauftragung und den apostolischen Ruf des Apostels Paulus und zum anderen insbesondere auch über das Evangelium, über die Botschaft von Jesus Christus, von der alleinigen Rettung aufgrund der Gnade und der Rechtfertigung aufgrund des Glaubens. Und innerhalb dieses Galaterbriefes kommt der Apostel Paulus ja sehr stark darauf zu sprechen, dass das Gesetz, das missverstandene Gesetz als Heilsweg, als Irrlehre bezeichnet wird. Das ist ihm ganz, ganz wichtig. Das missverstandene Gesetz als ein Heilsweg, anteilig oder wie auch immer, als Irrlehre beschrieben wird. Er möchte gerne das Evangelium, das reine, klare, eindeutige, hundertprozentige Evangelium auf den Leuchter stellen. Und deswegen spielen in diesem Galaterbrief diese Themen eine ganz, ganz wichtige Rolle. Was heißt eigentlich Evangelium? Wie nimmt man am Evangelium teil? Was bedeutet es, das Evangelium festzuhalten? Welche Sorge hat der Apostel Paulus um die Gemeinden, was Evangelium betrifft? Und da ganz, ganz viel auch daran hängt, dass das verbunden ist mit seiner Person, muss er und sein Apostolat sich auch sehr deutlich erklären. Und da haben wir im Grunde schon mit den zwei, drei Sätzen die Bedeutung der ersten vier Kapitel. Die ersten zwei Kapitel, wenn Sie einmal die Überschriften anschauen, schreibt der Apostel Paulus sehr klar von seiner eigenen Berufung im apostolischen Dienst, erklärt den galatischen Gemeinden, wie das gelaufen ist, wie seine Berufung aussah, wann er wo wie seinen Dienst gemacht hat. Wir erfahren hier Dinge aus Galater 1 und 2, die wir sonst überhaupt nicht vom Leben des Apostels Paulus wissen, die wir nur von daher zur Kenntnis nehmen können, was seine frühe Biografie als Christ betrifft, bis er in den apostolischen Dienst aktiv eingetreten ist. Das sind die Kapitel 1 und 2. In den Kapiteln 3 und 4 wird dann ganz stark und ausführlich das Thema Gesetz oder Evangelium behandelt. Mit sehr deutlicher Sprache geht der Apostel Paulus da in dieses Thema hinein und kommt dann in den Kapiteln 5 und 6 zum Thema Freiheit des Glaubens aufgrund des Evangeliums, was aber nach dem Denken des Apostels Paulus in gar keiner Weise zur Lässigkeit führt, sondern zur ganz bewussten Nachfolge. Ja? Und damit haben Sie eine ganz einfache Gliederung des Galaterbriefes vor sich. 1 und 2, die Biografie des Apostels. 3 und 4, Gesetz oder Evangelium. 5 und 6, dann Freiheit aus dem Evangelium, was zur Nachfolge führt. Und da sehen Sie diesen Aufriss dieses Galaterbriefes, hoffe ich, so ein ganz klein wenig vor Ihren Augen. Und wenn Sie ihn in den kommenden Tagen einmal durchlesen wollen, dann lesen Sie ihn einmal in einem Guss durch, dann spüren Sie, wie der Apostel biografisch sich neu festsetzt, was Apostolat angeht, deutlich macht, wie Gesetz und Evangelium funktionieren und wo das hinführt in eine vom Evangelium befreite, konsequente Nachfolge Jesus Christus hinterher. Das ist also der ganz schlichte Aufriss. Heute Abend haben wir logischerweise jetzt vor uns die ganz kurze Einleitung und eine sehr deutlich markante, Sie haben es ja gehört, sehr deutlich markante Problemanzeige für diese Gemeinden in Galatien. Was die Wirkungsgeschichte des Galaterbriefs betrifft, ist natürlich für uns zwei Stationen ganz, ganz wichtig, wenigstens kurz erinnernd Ihnen wieder zu vergegenwärtigen. Der Galaterbrief spielte zum einen eine ganz, ganz große Rolle bei Augustin, beim Kirchenvater Augustin. Das ist die eine große Ecke, wo er natürlich bearbeitet und durchgeknetet wurde. Und Sie können sich denken, wenn es um Gesetz oder Evangelium geht, dass ein anderer natürlich am Galaterbrief sich ganz besonders natürlich ausgetobt hat, in Anführungszeichen, nämlich Martin Luther. Und natürlich ist die Auslegung zum Galaterbrief von Martin Luther etwas ganz, ganz Wesentliches, was die Lehre der Reformationszeit betrifft. Wenn jetzt wir heute diesen Brief lesen, dann werden wir hoffentlich erkennen, dass die Diskussion aus dem Galaterbrief immer noch absolut aktuell ist, immer noch absolut aktuell ist, nichts an ihrer Präsenz, an ihrer Bedeutung verloren hat, eher zunimmt und dass die Wahrheit des Galaterbriefes von uns ganz bewusst aufgesogen, festgehalten werden muss. Und wenn man dann das Evangelium so wieder neu sich hat bestätigen lassen, wie es hier der Apostel Paulus lehrt, dann kommt es nicht nur zu einer Erfüllung des Glaubens, sondern auch zu einem verändernden Lebensstil aufgrund der Erfahrung des Evangeliums. So, das ist sozusagen schon alles, was zur Einleitung jetzt Ihnen wichtig ist zu sagen. Alles Weitere steht in klugen Kommentaren, die Sie gerne natürlich ausführlichst dazu lesen können, was den Galaterbrief betrifft. Gehen wir ganz kurz herein, dann entdecken wir, Paulus fängt diesen Brief an, wie er seine Briefe immer beginnt, indem er sich selber kurz als den Absender vorstellt und gleich anfängt, nicht nur seinen Namen zu nennen, sondern gleich eine Reihe von weiteren Bestimmungen anfügt, wo man sofort spürt, oh, da ist was Besonderes, oh, da ist irgendwas nicht normal, da ist etwas Auffälliges, das geht nicht so glatt rein, das wird gleich sehr scharf, sehr deutlich, sehr pointiert formuliert. Paulus, ein Apostel, soweit klar. Und jetzt geht's los. Nicht von Menschen, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und durch Gott den Vater, der ihn auferweckt hat von den Toten und alle Brüder, die bei mir sind. Das ist die Bestimmung des Absenders. Also der Absender wird nicht nur bezeichnet als Paulus, sondern sofort das allerwichtigste Kennzeichen, es handelt sich um einen Apostel. Und bei dem Begriff Apostel in diesem engeren Sinn, wie ihn der Apostel Paulus hier gebraucht, sind ja diese grundlegenden apostolischen Dienste gemeint, der Autoren des Neuen Testamentes, die wir vor uns haben. Es gibt ja einen ganz engen Apostelbegriff, der 12, einen erweiterten Apostelbegriff, was den Apostel Paulus und die schriftlichen Lehre des Neuen Testamentes betrifft und einen noch weiteren Gebrauch des Apostelsbegriffs. Hier haben wir den Gebrauch von den Persönlichkeiten, die der erhöhte Christus seiner Gemeinde als grundlegende Lehrbasis mitgegeben hat. Und hier schreibt also der Apostel Paulus sehr deutlich, dass seine Berufung und seine Beauftragung überhaupt nichts mit irgendeinem Menschen zu tun hat. Das ist in der Weise sehr, sehr wichtig, um klarzumachen, das Evangelium, was der Apostel Paulus verkündigt und die anderen Apostel in gleicher Weise, hängt nicht an einem Konvent, hängt nicht an irgendeiner demokratischen Abstimmung, hängt nicht an einer theologischen Kommission, hängt auch nicht in irgendeiner Lehrvermittlung, auf die sich wiederum der Apostel berufen hätte, sondern hier haben wir es direkt mit der Lehrweitergabe durch Christus an seine Apostel zu tun. Das ist nun bei den anderen Aposteln, die wir von den Evangelien her kennen, sofort nachvollziehbar, sowohl in ihrer dreijährigen Begleitung von Jesus Christus, als insbesondere auch in der Zeit nach Ostern bis zur Himmelfahrt. Beim Apostel Paulus ist es immer was Besonderes, das wissen wir, und deswegen weist der Mann natürlich hier auf etwas ganz Besonderes hin, nämlich dass er sagt, es handelt sich ja um mein Apostolat, das in mein Leben hineinkam, durch Jesus Christus und Gott den Vater, der ihn auferweckt hat von den Toten. Und darauf weist der Apostel Paulus hier besonders hin, weil er ja natürlich insbesondere den Kontakt zum erhöhten Christus gehabt hat. Das war ihm ja wichtig, denken Sie an die Offenbarungen des erhöhten Christus, von dem die Apostelgeschichte berichtet, nicht nur bei seiner Berufung, Kapitel 9, sondern auch nochmal in einer weiteren Weise in seinem Auftritt, von dem er berichtet, was sonst noch war, wissen wir nicht, von dem er berichtet in Jerusalem, wo er dem erhöhten Christus begegnet ist. Also, sein Apostolat hat nichts mit einem Menschen zu tun, mit irgendeinem Abhängigkeit von irgendeinem Menschen, sondern er ist direkt beauftragt, wie alle anderen Apostel auch, durch Jesus Christus und durch Gott, den Vater. Das ist hier sehr, sehr wichtig. Damit legt natürlich der Apostel Paulus die Latte sehr hoch, dass er sagt, wenn ihr es mit mir zu tun habt, habt ihr es nicht mit irgendeinem Lehrer in der Gemeinde zu tun, habt ihr es nicht mit irgendeinem Gemeindeleiter zu tun, da habt ihr es mit der Botschaft Gottes direkt zu tun, direkt, unmittelbar. Das bringt er ja im 10. Vers auch nochmal zum Ausdruck, wenn er sagt, predige ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe? Suche ich menschengefällig zu sein? Wenn ich noch menschengefällig wäre, dann wäre ich Christi Knecht nicht. Also da bringt es nochmal zum Ausdruck, ich bin vollkommen unabhängig als ein Apostel, euch dieses Wort Gottes weiterzusagen. Das ist ganz entscheidend für das Verständnis für uns, was Evangelium angeht. Das Evangelium ist eine feststehende Größe, die von außerhalb durch den erhöhten Christus, durch die Apostel, ein für alle Mal unveränderbar der Gemeinde gegeben wird. So. Und diese Transportkette steht fest, und an dieser Transportkette wird nicht gewackelt. Der erhöhte Christus, sein Apostel an die Gemeinde. Damit ist das Evangelium ein für alle Mal klar. Und das betont hier natürlich der Apostel Paulus in sehr deutlicher Weise. Allerdings so, dass er sagt, ich bin kein Alleinunternehmen, sondern indem ich diesen Brief an euch schreibe, schreibe ich ihn in Zusammenarbeit mit den Brüdern, die bei mir sind, eben an diese Gemeinden in Galatien. Dieser Brief geht also nicht an eine einzelne Gemeinde, sondern an eine ganze Gemeindegruppe in dieser Provinz Galatien, ist ein apostolischer Lehrbrief, der in den Gemeindeversammlungen dort in diesem Gebiet zu verlesen war und verlesen wurde. Soweit Absender und Adressat. Und dann kommt der Gruß, knapp, klar, in der Formel, die wir vom Apostel Paulus in allen seinen Briefen kennen. Gnade sei mit euch, Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Er und alle, die diesen Brief lesen, der Gemeinde, haben Gnade erfahren und Friede erlebt. Das ist die Grundlage des Christusfundaments, auf dem die Gemeinde ruht. Gnade mit euch, Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Und jetzt geht er sofort in eine hochinteressante Beschreibung, wie man Gnade erfahren und wie man Friede erleben kann. Man muss, um Gnade zu erfahren und Friede zu erleben, dem Evangelium begegnen. Jetzt kommt das Stichwort, muss dem Evangelium begegnen. Und das Evangelium wird hier wunderbar in einer ganz kurzen, knappen Weise knackig, eindeutig formuliert. Wenn es ums Evangelium geht, geht es immer um Jesus. Wenn es um das Evangelium geht, geht es darum, dass er sich selbst für uns gegeben hat. Wenn es um das Evangelium geht, geht es um Sünde. Wenn es ums Evangelium geht, dann geht es um das Retten. Und wenn es ums Evangelium geht, dann geht es darum, dass ich herausgeholt werde aus einer bösen Welt der Gegenwart, dass ich da mit dem Willen Gottes begegne und dass ich es mit meinem Amen bestätige. Das Evangelium. Also bevor überhaupt irgendwas zu der galatischen Gemeinde gesagt wird, kommt der Absender mit klarer Bestimmung seiner apostolischen Autorität, kommt der Adressat, kommt der klassische Gruß und kommt eine ganz wesentliche Definition, um was handelt sich's beim Evangelium? Um Jesus Christus. Die Person steht absolut in der Mitte. Und Evangelium hat immer mit Jesus zu tun. Dass er hat sich selbst für uns gegeben, kommt gleich in den Blick, die Hingabe, die geschehen ist am Kreuz auf Golgatha. Es geht nicht um irgendwelche Nebensächlichkeiten und Randthemen. Es geht um das große Thema, nämlich, dass er für unsere Sünden dahin gegeben ist. Für unsere Trennung vom lebendigen Gott, für unser gottwidriges Leben ist er in diese Rettungsaktion hineingestiegen. Und das bedeutet, er muss uns retten. Oder wie es eigentlich heißt, herausreißen. Herausreißen. Das heißt, das ist ein Zustand, in dem man sich befindet, wo ich selbst gar nicht mehr in der Lage bin, etwas zu tun. Ich erlebe einen Zustand, in dem ich quasi Gefangener bin und es kommt jemand und reißt mich heraus und holt mich da raus. Sie sind vielleicht in einem brennenden Haus eingeschlossen und Sie wissen sich nicht mehr zu helfen. Sie können nur noch hoffen, dass jemand von außen kommt, die Tür aufschlägt und Sie da rausholt. Und das ist die Lage, die die Bibel erkennt, wenn es um den Menschen geht. Der Mensch auf dieser Erde wird von der Bibel nicht so gesehen, dass er quasi theoretisch am Schreibtisch sitzend überlegt und nachdenkt, wie wohl eine Rettung angemessen und nett wäre und mal so Studien treibt, wie man sich denn retten lassen könne, sondern er ist gar nicht in die Lage versetzt, sich mehr zu retten. Er ist der Gefangene im brennenden Haus. Und Gott muss die Tür einschlagen, in Anführungszeichen, und die Tür aufmachen, damit dann entsprechend auch der heraus kann. Er muss herausgerissen werden. Das ist ein Vorgang, der einen Abbruch der bisherigen Lebensbeziehung bedeutet, ein Wechsel der Lokalität. Ich muss da weg, wo ich bisher war. Ich brauche eine Aktivität einer anderen Person, damit das stattfinden kann. Das alles steckt in diesem Wort drin, herausgerissen, herausgerettet. Und wo ich herausgerettet bin, beschreibt hier Paulus, indem er sagt, es ist eine böse Welt der Gegenwart. Die böse Welt der Gegenwart. Meint nicht so dieses allgemeine, ach wie schlecht und duster diese Welt, sondern meint viel tiefer gehende, die geistige Dimension, nach der diese Welt funktioniert. Gar nicht nur das oberflächliche, ach, mich ist alles so schlimm und schlecht geworden, sondern das letzte Wissen, dass in diesem Bereich dieser Erde es den Machtbereich der Finsternis gibt, dass diese böse Welt der Gegenwart bestimmt ist von der gottwidrigen Macht des Satans. Und wenn ich so gerettet bin, dann begegne ich, hier heißt es, dem Willen Gottes unseres Vaters, dem Willen seiner Liebe. Also, Jesus, Hingabe, Sünde, Rettung, böse Welt, liebender Wille, was bleibt mir? Ein lobpreisendes, bestätigende Amen. Dem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und dann haben Sie das Evangelium-Paket komplett. Sehr freundlich vom Apostel, dass bevor es losgeht, wir diese ganz kompakte Evangeliumsbeschreibung bekommen. Und wenn wir diese kompakte Evangeliumsbeschreibung bekommen, dann dürfen wir uns an dieser Stelle ganz einfach daran erinnern, wie wir persönlich Zugang bekommen haben zu diesem Paket. Wie das war, so schlicht und einfach und unaufgeregt, wie es bei den meisten von uns war, dass sie zusammen sein können, da sitzen können, sagen, das ist in meinem Leben passiert. Es gab Jesus, der für mich gestorben ist, der mich gerettet hat aus der bösen Welt der Gegenwart. Ich bin dem liebenden Willen des Vaters begegnet und ich durfte es mit einem lobpreisenden Amen bestätigen. Ja, ich danke dir, so ist's. Ich sitze da und darf sagen, danke, das Evangelium kenne. So weit, so klar. Was kommt jetzt normalerweise? Jetzt kommt normalerweise natürlich In den anderen Briefen des Apostels Paulus, die Sie so kennen, können Sie gerne vergleichen. Jetzt kommt normalerweise so ein Passus, wo Dank und Lobpreis für das, was in der Gemeinde läuft, soeben vom Apostel Paulus geschieht. Ich habe gehört von eurem Dienst für den Herrn und was da gelaufen ist und bete für euch. So dieser Passus, der kommt hier normalerweise jetzt, nachdem er seinen Namen genannt hat, den Adressaten genannt hat, seinen Segensspruch an den Anfang gesetzt hat mit dieser kleinen, kräftigen Evangeliumsdefinition, würden wir normalerweise jetzt erwarten. Und ich freue mich, ihr lieben Galater, über alles, was da missionarisch bei euch läuft und wie ihr Gemeindeaufbau betreibt und was da so los ist. Und jetzt merken wir, das fehlt hier komplett. Sondern der nächste Satz lautet, mich wundert's. Er überspringt also etwas, was normalerweise zu seinem Stil dazugehört. Und spätestens da muss man sich stocken. Denn wenn normalerweise jeder von uns einen Stil hat und ich halt den Stil bewusst nicht ein, dann hat das ja einen Grund. Manche haben gemeint, das wäre vielleicht der Grund, da gab es nichts zum Loben. Ja, da gab es nichts mehr zum Danken. Also der Mann, der selbst in Korinth noch was zum Loben findet, ja, der selbst da noch was findet, was da in der Gemeinde da ist und was Gott durch seinen Heiligen Geist gewirkt hat, der hätte, wenn er gewollt hätte, natürlich etwas gefunden, was es zum Danken und zum Loben gäbe. Ich denke schon, dass es noch was gäbe. Sondern was war das Motiv, den Passus zu überspringen? Das Motiv ist das Motiv der Sorge. Das Motiv der Sorge. Ich sag's mal ein bisschen flapsig. Ich kann mich jetzt mit dem Teil nicht noch befassen. Ich muss jetzt so schnell als möglich zu dem Problem kommen. Und das andere mit Dank und wie schön, was ihr alles macht, das machen wir dann später. Jetzt, ich habe eine solche Sorge, wenn ich euch denke, ich muss sofort zur Mitte zum Thema. Und deswegen kommt dieser überraschende, schnelle, direkte Zugang. Mich wundert's. Was wundert ihn denn? Ich bin erstaunt, ich bin verwundert, kann man es übersetzen. Für mich völlig unverständlich, könnte man hinschreiben. Ich kann das nicht nachvollziehen. Das ist unnormal, was ihr tut. Es ist unerwartet, ungewöhnlich. Das alles könnten Sie da reinschreiben. Was ist denn passiert? Dass ihr euch so schnell, ohne große Verfolgung, ohne dramatische Gefährdung, ohne riesige Anfechtung, ohne jahrzehntelange Fehlentwicklung, innerhalb von kürzester Zeit vom Kern des Evangeliums habt wegbringen lassen. Mich wundert, dass ihr euch so bald abwenden lasst von dem, der euch berufen hat in die Gnade Christi zu einem anderen Evangelium. Evangelium ist in Gefahr. Und da kann man natürlich den Apostel Paulus verstehen, das ist keine Randfrage. Das ist keine Frage nach dem Liedgut und der Sitzordnung der Gemeinde und wie ich morgen meine Nachfolge vielleicht noch anders machen soll und Profilierung hier und Heiligungsfragen dort. Da geht's ja um alles. Wenn es ums Evangelium geht, da geht's um Rettung und Verlorenheit. Da geht's um die Mitte unserer Existenz in Christus. Und jetzt sagt hier der Apostel Paulus, ihr in Galatien, ihr habt euch wegbringen lassen von dem, der euch berufen hat in die Gnade Christi, also von Gott, von dem zu einem anderen Evangelium. Das hätten die natürlich in Galatien in gar keiner Weise so gesehen. Natürlich nicht. Sondern sie waren der Überzeugung, dass in der Art und Weise, wie sie das Evangelium leben, in der Art und Weise, wie sie ihre Gemeinde haben, in der Art und Weise, wie sie lehren, sie mittendrin stehen. Der Apostel Paulus sagt ihnen, nein, dem ist nicht so. Ihr habt, und das ist das interessante Wort jetzt hier, ihr habt euch vom Evangelium wegbringen lassen. In diesem wegbringen lassen steht zum einen das drin, was ja auch in der deutschen Sprache zum Ausdruck kommt, da ist etwas mit mir passiert. Das heißt, ich bin nicht aktiv weggegangen, sondern es ist mit mir etwas geschehen. Gleichzeitig hängt aber meine Verantwortung drin, indem ich dieses Wegbringen zugelassen habe. Also beides. Ich selber bin nicht vom Evangelium aktiv weggegangen, aber ich habe es zugelassen, dass das mit mir passiert ist. Das Bild, was dahinter steckt, ist das Bild vom Umzug, das Bild vom Umstellen. Also was bisher da stand, wird woanders hingestellt. Nun kann ein toter Gegenstand sich nicht wehren, wenn man ihn umstellt, aber was Sie und mich betrifft, wir können uns in Anführungszeichen wehren, wenn man uns umstellt, wenn man von einer bestimmten Position uns woanders hinstellt. Bisher, sagt der Apostel Paulus, habe ich und meine Mitarbeiter euch den Standort gegeben bei der Gnade Christi. Ihr wart bei der Gnade Christi gestanden, nämlich bei dem, der euch da berufen hat, beim lebendigen Gott. Das war euer Standort, da haben wir euch hingestellt. Und wenn ich jetzt euch angucke, dann merke ich, ihr steht nicht mehr da. Ihr steht nicht mehr in den Koordinaten des Ursprungs, da wo Gnade drin steht im Feld. Ihr seid verschoben worden, nicht komplett raus, aber ihr seid teilweise verschoben worden. Und zwar wohin? Ihr seid verschoben worden zu einem anderen Evangelium, was es sofort, sagt das Paulus, eigentlich ja gar nicht gibt. Ganz wichtig. Evangelium ist ja, das haben wir ja gelesen, gefüllt mit Inhalt. Jetzt werde ich also einem anderen Evangelium gefüllt, was eigentlich den Begriff Evangelium gar nicht verdient. Aber natürlich wurde es uns verkauft als Evangelium. Sonst hätten wir es ja gar nicht geschluckt. Aber das, was ihr da geschluckt habt, ist eigentlich natürlich kein Evangelium. Denn sonst müsst ihr noch genau in dem Karo sein, das ich für euch bestimmt habe. Paulus ist entsetzt. Weggebrachte Christen. Christen, die eine Umstellung, einen Umzug erlebt haben. Wo sie also tatsächlich mitbekommen haben, dass das reine Evangelium ihnen nicht mehr gehört. Und dieses Thema, das denke ich, ist den meisten von uns klar, ist ein chronisches Thema der Gemeinde Jesu. Seit 2000 Jahren, immer in den Gemeinden und ein chronisches Thema eines jeden geistlichen Lebens. Nämlich die Gefahr, weggebracht zu werden von den Ursprungskoordinaten des Evangeliums. Man kann es noch schärfer sagen, manche standen gar nie in den Ursprungskoordinaten des Evangeliums, sondern wurden schon quasi mit Geburtsfehler auf die Welt gebracht, was ihr geistliches Leben betraf. Manche wurden aber auch richtig in die Koordinate des Evangeliums hineingestellt und sind im Laufe ihres geistlichen Lebens wegtransportiert worden. Wie auch immer, dieses Problem ist ein chronisches Problem der Gemeinde Jesu. Was ist der Hintergedanke? Der Hintergedanke ist doch der ganz einfache, elementare Gedanke, dass es aus dem Denken des Neuen Testamentes ein fundamentaler Unterschied ist, den man gar nicht scharf genug beschreiben kann. Zwischen einer klassischen Religion auf der einen Seite und dem Evangelium auf der anderen Seite. Das sind nicht zwei ähnliche Dinge, das sind zwei Universen, das sind zwei völlig verschiedene Systeme. In dem einen System, wo es um die Religion geht, mit all ihren Mischformen, allem wohlmeinenden Dingen, geht es immer und immer wieder darum, wie ich mich aus meinem System heraus in eine entsprechende Rolle und Beziehung zum lebendigen Gott oder zum Universum, zum Göttlichen oder wie auch immer Transzendenten hin manövriere. Und das Evangelium sagt in einer ganz klaren Weise, genau das ist unmöglich, unmöglich. Das große Nein des Apostels Paulus später aus seinem Römerbrief steht da leuchtend vor uns, undenkbar. Das Evangelium sagt, deine Beziehung zu Jesus Christus und damit zu Gott, dem Vater, wird dir hundertprozentig geschenkt. Gnade. Hundertprozentig geschenkt. Und dazwischen gibt es eigentlich keine Berührung. Entweder Modell A, Religion, oder Modell B, Evangelium. Und jetzt wissen Sie aus Ihrem Leben und ich aus meinem und aus dem gemeindlichen Leben aller Zeiten, wir halten diese Reinform des Evangeliums kaum aus. Wir halten sie aus. Sie ist ja wunderschön, wir gehören ja zum Evangelium. Ja? Aber wir halten sie nicht aus. Warum halten wir sie nicht aus? Warum freuen wir uns nicht an dieser wunderschönen Botschaft, gerettet allein aus Gnade, nicht nur einmalig, sondern grundsätzlich und für alle Zeiten und beschenkt und Feierabendende aus? Weil ganz tief sind wir anders gepolt. Von unserer alten grundsätzlichen Menschenlinie sind wir anders gepolt. Das ist zu schön, um wahr zu sein. Das lässt sich kaum festhalten. Und alle Systeme in unserer Welt ticken ja ganz anders. Da kriegt man nichts umsonst. Da muss das alles bezahlt werden. Und jetzt gibt es ein System, wo plötzlich genau damit es nicht funktioniert. Das halten wir kaum aus. Und sind wir immer und immer wieder in einer eigenartigen Spannung, was Evangelium angeht. Es sind eigentlich die beiden Klassiker, die in Variationen auftauchen, auf die ich Sie gerne nochmal hinweisen will, die beiden Klassiker. Die eine Methode ist, dass man lebt, wir müssen etwas beitragen zum Evangelium. Das ist die eine Methode. Wir müssen etwas beitragen. Also das Evangelium enthält entweder Startkapital oder das Evangelium enthält größtenteils unsere Rettung. Das Evangelium enthält es auf eine gewisse Art und Weise und wir müssen etwas beitragen. Das ist die eine Variante. Und die andere Variante, die mischt sich auch teilweise, könnte man beschreiben mit, wir können etwas beitragen. Nach dem Motto, ich würde schon gern, ist auch möglich, ist auch machbar. Ich bin so gut, dass es eigentlich nicht nötig ist, dass ich mich hundertprozentig retten lasse. Also wir können uns auf einen Deal einlassen. Ja? Ich kenne dieses entsprechende Beispiel, wo einer das auch mal erklärt und erzählt, wo er sein Leben beschreibt, als Christ beschreibt, was er alles so jeden Tag macht. Und dann ist das Fazit seiner langen Latte, eigentlich ja, ist schade, dass du mich hundertprozentig aus Gnade rettest. Ja? Wo ich doch so viel selber mit einbringen könnte. Das heißt, wir sind immer wieder in dieser Spannung zwischen wir müssen etwas beitragen und wir könnten etwas beitragen. Und jetzt sagte der Apostel Paulus, wer einen Faktor beim Evangelium ändert, verändert grundsätzlich das Evangelium, dass es kein Evangelium mehr ist. Das Evangelium ist eine feststehende Größe, die man nicht verändern kann. Das ist wie bei einem Medikament. Da kann ich auch nicht sagen, ich mische es mit ein bisschen was anderem. Das geht dann mächtig in die Hose. Und deswegen sagt der Paulus, stopp, Vorsicht, passt auf, ihr werdet weggebracht. Und darauf muss ich nur ganz kurz eingehen. Was hier Paulus sagt, hatte darin seine besondere Schärfe, dass ich es nicht nur als ein persönliches Problem jeden christlichen Lebens erfasse, also etwas, was in ihn und in mir steckt, sondern dass Paulus hier noch weiter geht und sagt, rechnet damit, dass es in der Zeit der Gemeinde Jesu ununterbrochen Personen geben wird, die daran interessiert sind, euch vom Evangelium wegzubringen. Das ist hart, traurig, aber wahr. Und noch schärfer wird es, wenn der Apostel Paulus hier sagt, dass diese Wegführenden nicht nur selber Verführte sind, nach dem Motto, das sind arme Verblendete, die nicht wissen, was sie tun, sondern dass Paulus hier noch weiter geht und sagt, die wollen das. Vers 7. Es sind da einige, die euch verwirren und die wollen das Evangelium verkehren. Und das verstärkt natürlich das Problem noch massiv. Sehen Sie, wenn es nur ein Grundsatzproblem von Ihnen, von mir wäre, das ist das eine, wo ich als Christ ringen muss, Evangelium zu bleiben. Wenn ich jetzt aber die Augen aufmachen muss, dass es eine grundsätzliche, chronische Gefahr der Gemeinde Jesu gibt, dass es Personen gibt, die mich vom Evangelium wegführen, dann muss ich hochwach sein. Und wenn ich jetzt auch noch weiß, das geschieht noch willentlich, dann spüre ich schon fast die diabolische Dimension des Unternehmens. Erst nach dem ersten Johannesbrief kann doch Johannes sagen, die da von uns ausgegangen sind, die kamen nicht von irgendwoher, sondern die kamen aus dem Raum des christlichen Glaubens. Dieses willentliche Verwandeln des Evangeliums, das Wort, was da steht, gebraucht sonst die Bibel zum Beispiel, das Verwandeln des Evangeliums, wenn die Sonne in Finsternis verwandelt wird. Also es ist ein recht deutlicher Vorgang. Oder wenn Lachen in Trauer verwandelt wird. Und so sagt hier Paulus, gibt es hier Personen, die verwandeln das Evangelium, die drehen es genau in das Gegenteil hinein. Oder in meiner Sprache, die machen Evangelium zur Religion. Die machen Evangelium zur Religion. Und die verwirren euch. Die verwirren euch. Das Wort, was dahinter am ehesten stecken könnte, wenn man es ein bisschen greifen kann, ist, das ist wie wenn man Wasser aufschüttelt und dann wird das so trüb. Ja? da ist irgendwas drin, das war vorher schön klar, die Schichten. Und jetzt kommen die Evangeliumsverwirrer und die nehmen diesen Becher und schütteln den mal so richtig durch, da ist diese trübe Brühe. Und das ist passiert. Ihr in Galatien, merkt ihr nicht, das sind Personen, die haben euch total verwirrt, ihr seid im Schüttelbecher. Im Schüttelbecher. Wie gesagt, es gibt natürlich auch Menschen, die selbst missbraucht werden, um so andere zum Schütteln zu bringen. Die selbst Evangelium nicht verstanden haben. Ja, gibt's auch. Aber es gibt auch solche, die das Evangelium verstanden haben und es schütteln. Es ins Gegenteil verkehren. Mit Willen. Mit Willen. Bei Wissen. Bei klarem Verstand. Man fragt sich doch, warum? Warum? Wenn man auf der geistigen Ebene sich das anschaut, muss man sagen, weil das Evangelium seiner Reinform, das Evangelium seiner Reinform, das Schönste ist, was der Vater in seiner Liebe uns anbieten kann. Das absolut Schönste ist, dass ich ein geliebter Mensch sein darf, in Ewigkeiten ein geliebter Mensch sein darf, dem alle seine Sünden vergeben sind, der auf purer Gnade Tag für Tag leben kann und gerechtfertigt und gereinigt in die Ewigkeit abmarschieren kann. Was ist das, was Schönes? Und natürlich leuchtet dann ein, wenn dieses schöne Geschenk pervertiert, verunreinigt werden könnte, dann hat der große Gegenspieler an der Stelle gewonnen. Das ist eindeutig. Das ist die geistige Dimension. Aber jetzt auf der offensichtlichen Dimension muss man sagen, warum denn der Schüttelbecher? Warum die Veränderung des Evangeliums zur Religion? Und da gibt es das Sortiment seit 2000 Jahren, dass man vermeintlich einleuchtende Änderungen am Evangelium vornimmt. Zum Beispiel, warum soll das nun wirklich alles, was zu Gotteskontakt läuft, ausschließlich über Jesus laufen? Das muss doch nicht so in diesem massiven Alleinstellungsmerkmal sein. Also so Vers Johannes 14, 6, ich bin der Weg, die Wahrheit, das Leben. Niemand kommt zu Gott, dem Vater, außer denn durch mich. Das ist zu heftig, das muss man ein bisschen modellieren. Dass man sagt, ja natürlich, das ist ein Weg, aber, und dann gibt es auch noch die verschiedenen anderen Variationen, wenn man nach Rom kommt. Das sind einleuchtende Änderungen. Oder dass man eben sagt, man muss das, was in den anderen Religionen da ist, versuchen auch mit einzubinden. Man muss auch erleichternde Änderungen akzeptieren. Erleichternde Änderungen wären dann zum Beispiel, wenn die Leute was dazu tun wollen, dann lass sie doch was machen zu ihrer Rettung. Dann lass sie doch was mit dazu machen. Was Apostel Paulus ja bewusst in dieser Weise verbietet. Es gibt auch Gründe, das Evangelium zu verändern, weil es dann erst einmal natürlich wesentlich weniger konfrontativ wirkt. Wenn das Evangelium seine Bedeutung verloren hat, quasi die Spitze abgebrochen ist, dann tut es auch nicht mehr so weh, wenn ich mich dem Anspruch des Evangeliums verweigere. Und so wird es dann immer weicher oder es wird auch ein Stückchen angenehmer, also dem Menschen angepasster. Es rutscht quasi immer mehr in unsere Welt, es wird immer mehr identisch mit unserer Welt. Der Fremdheitscharakter des Evangeliums geht verloren. Und die Personen maßen sich an, das als einen guten Weg zu erkennen. Was sagt Paulus solchen Lehrern seit 2000 Jahren? Sie stehen unter dem Anathema, unter dem Fluch. Hier hatten wir jetzt ja diese Israel-Tagung und Dr. Arnold Fruchtenbaum mit seinen Vorträgen. Und ich erinnere Sie, vielleicht erinnern Sie sich daran noch, an Daniel Yachav und seinen Vortrag zu Josua 6, Cherem, der Bann. Da steckt er dahinter. Das alttestamentliche Verständnis des Banns steckt da dahinter. Das heißt, wer hier an dieser Grenze überschreitet, der ist außerhalb des Rahmens und verfällt damit dem lebendigen Gott. Er verfällt dem Cherem, dem Bann und damit dem Gericht, der ist Gott ausgeliefert. Das ist aber hart. Ja, das ist hart. Warum so hart? Weil es um ewige Rettung geht. Darum so hart. Weil es ums Evangelium geht. Das heißt, was begreifen wir in diesem ersten Kapitel? Wir begreifen zuallererst, was für ein Glück, dass mir das Evangelium begegnet ist. und ich an dieser Definition mit meinem kleinen persönlichen Leben Anteil habe. Ein vielleicht erschreckendes Erkennen ist, das Evangelium ist eine in jedem Menschenleben und in jeder Gemeinde und in jeder Generation ein umkämpftes Territorium. Es ist immer ein umkämpftes Territorium. Das Evangelium reinhalten ist ein umkämpftes Territorium. Zu meinen, man könne quasi neutral ohne Auseinandersetzung durchmarschieren, ist ein Irrtum. Dann besteht schon die große Gefahr, dass wir anteilig mit zu den Weggebrachten gehören. Ein Stück Kampf um die Reinheit des Evangeliums gehört in jede Gemeinde und jedes geistliche Leben hinein. Und wenn ich das natürlich lese und auf mich wirken lasse, dann will ich beim eigenen Leben, soweit es irgendwie in meinen Kopf und mein Herz hineingehört, an der Schönheit des Evangeliums Tag für Tag direkt partizipieren. Ich will daran Anteil haben. Ich will diese Reinform, wo ich irgendwie sie entdecke, in mein Leben aufsaugen, mich daran freuen, für mich selber, für meine Existenz, für meine Gemeinde, für meine Mitgeschwister. Also, der Zugang macht mich glücklich. Für mich gelten diese Worte und für Sie mit mir, die wir in Christus sind. Die Sorge des Apostels Paulus rüttelt mich auf, der ich meinte, ach ja, das läuft schon so, irgendwie wird schon. Vorsicht vor denen, die euch wegbringen. Auch willentlich wegbringen. Und der euch letztlich wegbringen will, das Evangelium nicht liebt und nicht mag. Und glücklicher, täglicher Zugang zum Evangelium, zu dieser Schönheit, die Gott uns schenkt, dass wir entlastet, befreit, gerecht gesprochen, begnadet, geliebt, gerettet, zuversichtlich unseren Weg gehen dürfen. Jeden Tag neu. Haltet fest am Evangelium. Ich bete. Wir haben das schon mitbekommen. Immer wieder auch in unserem persönlichen Leben, wie wir die Schönheit des Evangeliums manchmal nur ganz schwer festhalten können. Das ärgert uns manches Mal. Das macht uns auch traurig. Aber das führt uns auch immer, immer wieder zurück zu dir, der du uns das Evangelium sagst und zusprichst und es für uns bist in deiner Person. Und so danken wir dir auch an diesem Abend, nicht nur für unseren Zugang zum Evangelium, sondern für jeden Tag neu, wo wir auf dieser Grundlage stehen können. Und du weißt, was uns diesen Tag beschäftigt hat. Du kennst unsere Fehler, du kennst unsere Sünden, du kennst unsere Lauheit, du kennst unseren Zweifel. Alles ist vor dir offenbar. Und du sprichst uns neu das Evangelium deiner Gnade, deiner Rechtfertigung, deiner Heiligung und Liebe zu. Und wir danken dir, dass wir es für uns neu selber hören dürfen und auch den anderen mit hineinnehmen dürfen in diesen Raum des Evangeliums. Und dann haben wir alle miteinander genug Beispiele parat, wo Einzelne, wo Gemeinden und Kirchen abweichen vom Evangelium. Mach uns hochsensibel. Gib uns einen klaren Durchblick des Geistes. Ja, lass uns damit rechnen, dass das Evangelium immer wieder eine angefochtene Sache ist. Und mach uns zu guten Kämpfern für die Schönheit und die Reinheit und die Wahrheit des Evangeliums. Danke, Herr Jesus Christus, dass du das in die Mitte unseres Lebens stellst, auch gerade mit diesem Brief. Wir ehren dich. Amen.